auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 46. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sprechen heute über die Serie, die so heißt wie ich, Eric bei Netflix mit Benedict Cumberbatch. Danach machen wir uns Gedanken darüber, ob Daniel Brühl ein guter Karl Lagerfeld ist. Die französische Serie Becoming Karl Lagerfeld läuft bei Disney+. Danach wird es zweimal deutsch und erst einmal öffentlich. Rechtlich. Wo wir sind, ist oben, ist eine ARD-Mediathekenserie über PR und Lobbyismus im Berliner Politikbetrieb. Eine Serie mit zumindest teilweise komödiantischem Ansatz, wie auch Moritz Bleibtreus Amazon-Produkt Viktor Brinks, die so ein bisschen oder das so ein bisschen an Bjarne Mädels Tatortreiniger erinnert, nur dass dort nicht Leichen weggewaschen, sondern Elektrogeräte gebracht werden. Ob die vier Serien in Jans Augen geh- oder misslungen sind, darauf bin ich schon sehr gespannt und ich weiß es wie immer nicht zu Beginn unseres Podcasts. Zum Abschluss wollen wir dann der Fußball-Europameisterschaft noch Tribut zollen, die an unserem heutigen Aufnahmetag, dem 14. Juni 2024 beginnt. Wir haben uns ein paar neue Fußball-Dokus angeschaut und ein paar Klassiker, die gibt es auch als Tipp für euch. Welche Fußball-Dokus sollte man gesehen haben? Also, lieber Jan, lass uns heute mal gleich loslegen mit Eric, einer sechsteiligen Netflix-Miniserie mit Oscar-Preisträger Benedict Cumberbatch, dem Sherlock-Darsteller. Gut 50 Minuten sind die einzelnen Folgen lang, alles ist schon seit 30. Mai verfügbar und gestern, ich habe nochmal nachgeschaut, war Eric immerhin Nummer 4 in den deutschen Netflix-Charts. Worum geht es bei Eric?
Bei Eric geht es um den Puppenspieler Vincent, der in New York der 80er Jahre lebt und mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in so einem relativ schädrigen, aber damals wurde das, was man heute irgendwie so Hipster-Apartment leben würde. Also die kommen so aus so einer kulturellen Blase, streiten sich viel und haben relativ viel Stress im Leben. Und eines Morgens verschwindet der Sohn von Vincent und seiner Frau. Und er beginnt also diesen Sohn zu suchen und entdeckt bei dieser Suche sowohl die dreckigen Seiten der Stadt, in der er lebt, als auch die dreckigen Seiten der Verwaltung, die diese Stadt organisiert, und nicht zu guter Letzt die dreckigen Seiten seiner eigenen Seele, weil er tief in alles drei eintaucht und dabei so verschiedene Kosmen entdeckt, die er vorher noch nicht kannte. Das manifestiert sich unter anderem daran, dass er, während er auf der Suche nach seinem Sohn ist und selber auch verdächtigt wird, irgendwas damit zu tun zu haben, dass der Sohn verschwunden ist oder zumindest mit Schuld daran zu tragen, er ein großes Plüschmonster an seiner Seite hat, mit dem er zu kommunizieren beginnt. Und dieses Plüschmonster wurde von seinem Sohn gezeichnet und sollte irgendwie, weil er ist so der Direktor einer Puppenshow, die so ein bisschen
Jim Hansen, ja.
Also Jim Hansen, genau, ja,
genialer Puppenshow-Entwickler, also auch ein Star eigentlich in New York.
Ja, die hat er selbst entwickelt, diese Puppe, zusammen mit seinem Sohn, der sie gezeichnet hat. Er hat ein ganz schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn und zu allem ein relativ schwieriges Verhältnis. Ein
stressiger Typ einfach.
Und jetzt begibt er sich also auf die Suche nach verschiedenen Aspekten seines Daseins und des Daseins seiner Umgebung. Und dabei erleben wir noch einen Inspektor LeDroit, heißt er, oder LeDroit, gespielt von einem McKinley Belcher, dem Dritten, geiler Name, den ich vorher nicht kannte, aber der das fantastisch macht. Das
fand ich auch eine echte Entdeckung,
ein
schwarzer Schauspieler.
Ja, unglaubliche Ausstrahlung, unglaubliche Präsenz, unglaubliche Düsternis auch so in seiner Seele. Und dieser Suche und diesem Vorstoß in diesen Organismus Stadt, in dem irgendwie alles, was scheiße läuft, sich verdichtet, im New York der 80er Jahre. Ne? Das war so vor der Giuliani-Zeit, also vor der Broken-Windows-Theorie. Und als es da wirklich noch in jeder Ecke irgendwie aussieht wie das, was man damals Dritte Welt genannt hat, dieser Suche wohnen wir bei und tun das über 6x50 Minuten auch sehr, sehr intensiv und sehr einnehmend. Wie fandst du sie?
Wertung können wir gleich noch kommen. Also erstmal, es ist vordergründig ein Crime-Drama, also würde ich sagen. Ne? Also es geht um die Suche nach einem Vermissten, der vielleicht ermordet wurde, also ein Kind. Aber es schwingen noch eine ganze Menge andere Genres oder Aspekte zumindest in dieser Rolle, in dieser Serie mit drin. Zuallererst muss ich mal sagen, Weißt du, in welchem Jahr die Serie spielt? Weil ich habe meinen Text geschrieben nach der ersten Folge. Ich war sehr, sehr begeistert von der ersten Folge und habe geschrieben New York der frühen 80er Jahre. Dann habe ich irgendwie in anderen Texten oder Podcasts gehört, ja, also so Mitte, Ende der 80er Jahre. Ich habe tatsächlich Detektivarbeit geleistet und genau herausgefunden, in welchem Jahr die Serie spielt. Es gibt nämlich eine Szene, da schaut die Mutter auf die Geburtsurkunde von ihrem Sohn, von dem es heißt, dass er in diesem Sommer 10 Jahre alt wird. Und das ist, er ist 1976 geboren. Das heißt, wir befinden uns im Sommer 86.
Okay, ja, du hattest mir jetzt eine Frage gestellt. Ich dachte, es soll raten, aber gut.
Nee, hättest du auch gesagt Mitte der 80er?
Mitte der 80er, ja. Ich habe jetzt keine Detektivarbeit geleistet. Ich hatte auch kein Jahr.
Aber es hat mich total interessiert, weil ich war 1981, glaube ich, in New York.
Boah, und das ist ja fancy.
Ja, das ist halt, das war ja damals noch wirklich noch eine ziemlich dreckige Stadt. Also genauso wie das in dieser Serie auch dargestellt wird. Also ich war ein Kind, ich kann mich natürlich auch nicht mehr. Also ich hätte die saubere von der dreckigen Stadt wahrscheinlich damals nicht so unterscheiden können. Die war so oder so faszinierend, in Manhattan zu sein, einfach mal 4 Tage. Aber ich finde, Manhattan oder New York ist durchaus auch einer der Hauptdarsteller dieser Serie, weil ich finde, die Stadt ist nicht nur Thema, sondern sie ist auch fantastisch eingefangen.
Und das ist wirklich erstaunlich. Ich meine, anscheinend scheint es ja noch, ist ja nicht alles irgendwie am Greenscreen entstanden. Ich glaube, dass da tatsächlich viele Ecken, die man zumindest noch easy nachdekorieren kann, existieren. Also gerade sowas wie in Queens und in der Bronx, also jetzt in Brooklyn bestimmt nicht mehr.
Ich erkenne die Straßenecken in der Serie nicht wieder. So New York-kundig bin ich nicht, aber es sieht wirklich nach einer Stadt aus, die wirklich so dasteht. Also es werden Straßenzüge gezeigt, sogar relativ viele Autos. Also es ist nicht so dieses, dass es auffällt, aha, hier haben sie wieder eine Ecke schön zurechtgemacht, dass es passt mit 3 alten Autos oder so. Es sieht wahnsinnig authentisch aus. Man ist wirklich mit diesen Figuren im New York der mittleren 80er Jahre.
Es sieht nichts kostümiert aus. Das ist wirklich erstaunlich. Es ist auch immer wieder das Erstaunliche, dass das im angloamerikanischen Fernsehen so gut funktioniert, dass die das hinkriegen. Und zwar gerade, weil sie eben sich manchmal gar nicht so viel Mühe geben, habe ich das Gefühl, weil die Klamotten, die die Leute tragen, sehen ja überhaupt nicht aus, als wollte man jetzt irgendwie auf Krampf die 80er Jahre reinszenieren, sondern die sehen einfach aus wie ganz normale Klamotten, die auch heute noch getragen werden können und so. Es ist einfach so unprätentiös, nennt man das, glaube ich.
Ja, aber es ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ich muss sagen, um mal auf die Themen, und du hast ja schon so ein paar Themen angesprochen, die in der Serie neben diesem Crime Procedural, was da irgendwie so abläuft, noch, also was da alles noch mitschwingt. Das ist einmal Rassismus, ne? Der Detective ist schwarz, der trifft auf Rassismus überall, manchmal mehr, manchmal minder versteckt. Es geht um AIDS, also AIDS spielt eine ganz klare Rolle. Es geht um Korruption, es geht um Müll, es geht um Obdachlosigkeit. Findest du, dass all diese Themen, die dieses Drama ausmachen, irgendwie gut zusammenpassen in dem Gesamtgebilde der Serie?
Ja, ist ein bisschen wie die Klamotten, die sie tragen. Keins drängt sich so richtig im Vordergrund. Also selbst so Aspekte, nee, ich verrate es nicht, weil es nimmt am Ende eine Wendung, die finde ich heikel, die gefällt mir nicht. Mhm. Aber die spiegelt auch einen gesellschaftlichen Ist-Zustand wider, der damals wie heute relevant oder virulent ist. Es ist tatsächlich so, dass nichts so die Deutungshoheit übernimmt von dieser in dieser Serie. So wie, also weder die Kostüme noch die Psychogramme, die von den Figuren erstellt werden, noch das sowas, die Themen Korruption spielt da eine ganz große Rolle. Eben dieses totale Missmanagement der Stadt, also die politischen Aspekte. Alles kriegt seinen Platz in der Serie. Alles wird in so eine große Tonne reingerührt, die sehr sehr gut ausgestattet wurde. Aber nichts nimmt für sich im Anspruch wichtiger zu sein als das andere. Und das ist tatsächlich eine der ganz großen Leistungen vom Buch von Abby Morgan und auch von der Regie von Lucy Forbes, die daraus wirklich, wirklich ein Milieu und Persönlichkeitsstudie kreieren, die ich in dieser Form, auch wenn die manchmal sehr drüber ist, also ich finde sie manchmal sehr, sehr intensiv.
Benedict Cumberbatch ist auch einfach ein Schauspieler, der zum Drübersein neigt. Ja. Das lieben seine Fans. Ja. Ich habe auch so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu ihm. Ich habe ihn schon in sehr guten Rollen gesehen. Ich war jetzt kein ganz großer Sherlock-Fan. Da ist ja kommt ja sein Ruhm her, auch wenn ich so das Besondere und auch das Geniale teilweise an dieser Serie, an den guten Folgen zumindest, anerkenne. Aber magst du Benedict Cumberbatch?
Ja, ja, ich verehre ihn sogar ein bisschen. Und ich habe tatsächlich auch schon bei ihm bei der BBC-Theateraufführung gesehen aus London, wo er ist ein fantastischer Schauspieler.
Ja, das ist unbestritten.
Und das, was er da macht, ist dieses leicht Gehetzte, dieses leicht Psychopathische. Also einerseits so eine sehr, sehr präsente, hochintelligente Existenz, die alles um sich herum fast wie so ein Autist erfasst und gleichzeitig aber emotional so ein bisschen gestört ist. Das ist was, da muss er jetzt irgendwann auch mal wieder von runter. Also es würde ihm sehr gut tun, wenn er jetzt mal was ganz, ganz Cheesiges spielt, auch vielleicht mal wieder ein bisschen was Komödiantisches oder was Beiläufiges. Das ist halt, was er spielt, ist immer am Ende des Möglichen intensiv.
Ja.
Da gibt es keine Momente der Entspannung. Und auch in seinen Eheauseinandersetzungen, in der Auseinandersetzung mit seinem Kollegium. Er ist halt, überall hat er dieses leicht Psychopathische oder Soziopathische, das ihn unglaublich anstrengend macht. Und dadurch sind immer 100% Gefühle drin, in dem, was gerade passiert. Oder 100% Gefühlsunterdrückung, je nach Perspektive. Ja. Und da könnte er mal gerne von runter. Aber es ist in dieser Konstellation, wo mit diesem hervorragenden Timing, mit dem guten Tempo, was diese Serie hat und mit dem ganz tollen Sound und eben dieser Ausstattung, ist es trotzdem eine runde Sache. Und das stört mich an keiner Stelle. So, ich habe nur manchmal, als ich dann so im Nachhinein die Serie nochmal so durch mich durchrollen gelassen habe, habe ich gemerkt, so, oh, das hätte ihn zwischendurch auch immer mal wieder so ein bisschen Downtempo verdient gehabt.
Ja, das ist schon, also mich hat ja die Serie so ein bisschen, kennst du noch diese alten New York-Filme von John Cassavetes, so späte 70er, vielleicht sowas wie Gloria oder so. Nee. Das war so ein gefeierter Autorenfilm in den 70er Jahren.
Sowas kennt man nur, wenn man 1981
in New York war. Ja, also sozusagen, wo Woody Allen sozusagen das romantische New York, Manhattan abfeiert, hat so Cassavetes mehr so auch das schmutzige und das abgründige New York gezeigt. Und das geht nicht mehr ganz in diese Zeit rein, aber so knapp. Und ja, der Benedict Cumberbatch-Charakter ist einfach, ja, er ist im Prinzip so ein klassisches Arschloch. Also er trinkt, er ist ausfallend seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen, seiner Frau, übrigens gespielt sehr gut von Gabi Hoffmann, gegenüber. Und das ist ja klar, es ist ein stressiger Typ, den man aushalten muss, aber ich finde, die Serie hat mich in der ersten Folge extrem gekriegt, weil es geht ja gleich los mit dieser Puppenshow. Also sie haben praktisch, es scheint so eine Daily Show zu sein. Es ist was für Kinder. Es sind auch Kinder im Publikum mit ihren Eltern, so eine Vorschulshow. Aber sie bauen sozusagen auch Gags für Erwachsene ein. Also sie haben Charaktere, wie zum Beispiel dieses Monster, Eric, um das es ja dann geht, was entwickelt wird. Das ist ja, hat dich das übrigens auch so an Sully von der Monster AG erinnert? Weil das sieht, kennst du mal dieses große?
Ja, so ein großer, grün, so, jetzt wo du sagst.
Sieht sehr ähnlich aus, also ich war da immer etwas verstört. Aber wie sie diese Puppenshow inszenieren und du siehst praktisch, wie eine Puppenshow inszeniert wird und nicht, wie die Puppenshow am Ende für uns aussieht. Also nicht die Illusion, sondern die Inszenierung. Und dann singen sie noch so einen Kindersong dazu und so. Das ist eine großartige Szene. Also selbst wenn man die Serie nicht zu Ende guckt, man sollte zumindest die erste Folge gucken, weil das ist mal wieder so eine, glaube ich, der besten ersten Serienfolgen des Jahres.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand, der die erste Folge guckt, sie nicht weiterguckt.
Und das ja, pass halt auf, was mir, weil das muss ich jetzt nochmal sagen. Ich habe meine Kritik aus Zeitmangel nach Ansicht einer Folge geschaut und da habe ich wirklich gedacht, oh guck, das wird ein sicherer Top-10-Kandidat für am Ende des Jahres in den Seriencharts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Serie jetzt vorgestern oder so zu Ende geguckt. Ich finde, sie lässt ein bisschen nach. Sie wird ein bisschen konventioneller. Ich finde diese ganzen Themen, über die wir gesprochen haben, die da mitschwingen, so beiläufig. Ich finde das gut, dass es beiläufig ist. Zerfasern auch teilweise so ein bisschen. Ich finde sie im Endeffekt fast sogar trotz nur 6 Folgen ein bisschen zu lang. Man hätte es vielleicht sogar auf 4 Folgen oder so verdichten können. Aber dir ging es anders. Du warst die ganze Zeit über gefesselt.
Nein, ich habe, also ich meinte eben, wer die erste Folge guckt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er die nicht bis zum Ende guckt, weil es natürlich auch es ist kein klassischer Whodunit-Fall, aber es wird halt dieses Kind gesucht und dieses Kind ist weg und das ergreift natürlich Menschen, also Publika, wenn so ein kleines schutzbedürftiges Wesen plötzlich nicht mehr da ist und es irgendwie wieder auftauchen soll. Das ist, also dadurch hat es eine sehr starke Sogwirkung. Und mich hat es durch die Inszenierung und die Ausstattung extrem reingezogen. Das ist bei mir wirklich ein wichtiger Faktor. Und ich finde tatsächlich, habe ich ja angedeutet, werde ich aber immer noch nichts verraten dazu, die Fallauflösung am Ende ging mir richtig ein bisschen auf den Keks. Mhm. Aber selbst die hat eine große, große fesselnde Dramatik und eine Dynamik, die auch vom Rest der Serie getragen wird. Also ich habe auch tatsächlich am Anfang gedacht, so, boah, das wird der Hammer. Und habe hinterher gedacht, so, ist doch zumindest kein Vorschlaghammer, sondern nur so ein kleines Hämmerchen. Aber es ist trotzdem immer noch eine wirklich sehr, sehr gelungene Serie. Also ich finde die immer noch absolut empfehlenswert. Und ich finde sie empfehlenswert, weil sie in einen eindringt, diese Serie. Also sie schafft es wirklich, dir zu Herzen zu gehen, im Sinne von, dass es sich da so reindrängelt und du sie gar nicht wieder so richtig rausbekommst. Also sie macht was mit dir.
Total.
Und Serien, die was mit dir machen, das aber nicht mit doofen Pointen oder mit so billiger Effekthascherei oder sowas. Und die gibt es da nicht oder selten. Finde ich allein schon einen Tipp wert.
Also ich glaube auch Abby Morgan, kann man vielleicht nochmal sagen, die ist auch, glaube ich, Emmy-Preisträgerin, ist eine Britin übrigens, keine Amerikanerin, für The Hour hat sie, glaube ich, ist eine gefeierte Serie, The Split hat sie gemacht und vielleicht am bekanntesten, sie hat das Drehbuch geschrieben zu Die Eiserne Lady mit Meryl Streep, diesen Thatcher-Film.
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, dass Abby Morgan mehr an den anderen Themen, an diesen Mitschwing-Themen interessiert ist, als an dem eigenen, als an dem klassischen Kriminalfall. Weil der Kriminalfall in der Entwicklung und Auflösung ist eher konventionell oder man könnte sogar sagen, vielleicht sogar nicht ganz gelungen.
Ja.
Weißt du, was ich die Serie am besten finde, ist immer dann, wenn die Puppen ins Spiel kommen.
Also es sind auf jeden Fall immer großartige Momente.
Das sind großartige Momente und es gibt natürlich dann auch sozusagen eine Szene, die vielleicht fast ein bisschen zu explizit ist, da fragt, glaube ich, diese Cassie, diese Frau von dem Cumberbatch-Figur, diesen Partner von ihm, was hat es mit den Puppen auf sich? Und dann sagt er, sie dürfen das sagen, was wir nicht können. Mhm. Also die Puppen werden immer dazu benutzt, um irgendwelche Gefühle, irgendwelche Botschaften auszudrücken. Und letztendlich, ohne jetzt zu spoilern, ist die große Puppe Eric dann auch dafür verantwortlich, dass es sozusagen zu einem Climax kommt oder zu einer, ja, gewissermaßen einer psychologischen Auflösung des Ganzen.
Ja.
Gut, ja, also wie gesagt, am Anfang dachten wir, die beste Serie der Welt. Am Ende sagen wir, es ist eine gute Serie, es ist eine sehr besondere Kriminalserie, es ist ein toller Benedict Cumberbatch, es ist ein toller Cast insgesamt, wirklich Leute, die man entdecken kann, weil die anderen kannte ich eigentlich nicht so, muss ich sagen. Die Serie kommt ganz gut an, aber auch nicht super. Bei Rotten Tomatoes hat sie 71% der Kritiker und nur 60% des Publikums überzeugt, aber es ist schon eine der erwähnenswerten oder besonderen Serien dieses ersten Serienhalbjahres, würde ich schon sagen.
Kann man so sagen. 4 von 5 Sternen gebe ich ihm, das ist
ja
schon mal.
Kann man, in meiner Wertung, also 3,5 von 5 wäre zu wenig eigentlich.
Okay.
Ja. Genau, stimmt, hast recht. Ja, wollen wir zur zweiten Serie kommen, Jan?
Unbedingt.
Genau, das ist auch eine Serie, die schon komplett verfügbar ist, und zwar seit dem 7. Juni, alles auf einmal bei Disney Plus, und zwar ist das Becoming Karl Lagerfeld, eine französische Serie, 45 Minuten sind die Folgen lang, und der Text, den ich darüber geschrieben habe, hat die Überschrift Was geschah vor dem Zopf? Denn Daniel Brühl spielt den deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld, und zwar Anfang der 70er bis Anfang der 80er, ist also diese 9 oder 10 Jahre, die das Ganze geht. Und der Lagerfeld ist damals noch kein großer Star gewesen. Er entwirft Prêt-à-porter-Mode für Chloé und andere Häuser. Und er hält sich für ein Genie, er möchte gerne bekannt werden. Aber er ist eben weit hinter seinem Freund Yves Saint Laurent, gespielt von Arnaud Valois. Und ja, diese Serie erzählt praktisch, wie er den Weg nach oben sucht. Er erzählt eine Liebesgeschichte, er erzählt diesen sehr komplexen, merkwürdigen Charakter Karl Lagerfeld, und du sagst immer, ich soll nicht so lange Einführungen geben, deswegen jetzt sag einfach du mal was.
Nee, also man kann diese Serie lang einführen, man kann sie kurz einführen. Es ist tatsächlich die Suche eines extrem ehrgeizigen Mannes aus Hamburg, der in Paris, wo man in dieser Zeit, also irgendwie 3 Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutscher noch alles andere als wohl gelitten ist, sagt man, glaube ich. Und deswegen war es auch so, dass ihm die Stadt und alle Menschen darin darin begegnen, die mit großem Vorbehalt, aber auch zusehends mit Respekt. Und das ist so interessanterweise, das wusste ich nicht, als er in den 50er Jahren dorthin gekommen ist nach Paris, also ist als wirklich richtig junger Mann ist er nach
Paris. Also er war praktisch zu dem Zeitpunkt, wo die Serie einsetzt, schon über 10 Jahre.
Über 20 Jahre war er schon da.
Der hat, glaube ich, als Jugendlicher ist er mit seiner Mutter da schon hingegangen.
Sowas, ne? Genau. Der war glaube ich, sogar noch
ein Teenager. Er hat die Schule besucht, glaube ich, sogar. Ne?
So genau weiß ich es nicht.
Ja. Ich hatte mal eine Biografie ein bisschen nachgelesen, aber schon wieder vergessen.
Ja, und er ist also in diese Stadt gekommen und hat halt ganz schnell irgendwie so einen Strickpulli-Wettbewerb gewonnen oder sowas. Also habe ich so in der Synopsis dieser Serie gelesen. Und war dann auch, also ich meine, wenn du als Chefcouturier von einer Marke wie Chloé arbeitest, dann bist du schon ganz schön gut im Geschäft und die Leute kannten ihn auch. Aber er will halt sehr viel mehr. Und eine Hauptdarstellerin dieser Serie ist neben Daniel Brühl als Karl Lagerfeld der Begriff Stil, weil er ist auf der Suche nach einem Stil. Und um das zu erreichen, was er will, nämlich eine eigene Marke zu kreieren, muss er erstmal gucken, was ist eigentlich das, was mich auszeichnet. Und es gibt immer wieder so Begegnungen mit allen möglichen Leuten, wie Marlene Dietrich zum Beispiel, ganz, ganz toll dargestellt von Sunny Melz.
Die wir jetzt irgendwie überall als exzentrische Diva sehen. Ne?
Die ja, aber auch
in Die Zweiflers war sie ja auch die Mutter.
Genau, aber das ist auch wirklich, das spielt sie auch wie kaum jemand sonst.
Ja.
So eine tolle Schauspielerin. Und die beginnt, er möchte halt, also er versucht gerade, das ist eine Geschichte, von der ich im Nachhinein gelernt habe, dass da sehr, sehr viel Fiktion dran ist. Er versucht mit ihrer Hilfe halt in die Vogue zu kommen und will mit dieser extrem pressescheuen Frau, die damals halt schon nur noch von ihrem Legendenstatus gelebt hat, aber davon sehr gut gelebt hat, will er eine Modestrecke machen, wo er ihr Kleider entwirft und die sollen dann von Helmut Newton fotografiert werden, in die Vogue kommen. Also drei Deutsche. Sozusagen im Hauptfanzine der französischen Modewelt und damit der globalen Modewelt. Und das kann man, glaube ich, sagen, wird nicht so richtig was und zeigt aber auch, weil sie ihre erste Frage an ihn war, so avez-vous un style? So auf Französisch. Die reden zwar Deutsch miteinander, aber da hat sie mal Französisch mit ihm geredet. So, er ist immer auf der Suche danach, was ihn wirklich kennzeichnet, seine Persönlichkeit und seine Arbeit. Und das findet er nicht. Und das ist eine Suche, die in dieser Serie beschrieben wird, die ich wahnsinnig interessant und originell und fesselnd finde. Wie man dieser Figur dabei zusieht, wie er gleichzeitig ein überbordendes Selbstbewusstsein ausstrahlt und andererseits aber auch eine totale Schüchternheit und eine Unsicherheit in dem, was er darstellt und sowas. Und dieses, was wir von ihm kennen, von dieser weltberühmten Figur, die wahrscheinlich in alle Welt könnten Leute ein Bild von ihm zeichnen.
Der Scherenschnitt.
Genau. So. Und er hat ja diesen Stock im Rücken. Er hat eine sehr anämische Ausstrahlung. Er hat eine Liebesgeschichte, die natürlich platonisch ist, weil er niemanden an sich ranlässt, so zu einem sehr, sehr jungen Franzosen, die auch verbrieft ist. Also die
ist ganz bekannt, das ist Jacques de Bachère, gespielt von Théodore Pellerin. Den er damals kennenlernt, so einen jungen Dandy. Und das soll ja eigentlich seine große Liebe gewesen sein in seinem Leben, mit dem er, glaube ich, 20 Jahre zusammen war.
Ich glaube, das ist verbirgt. Das ist
eine
der wenigen Sachen, die verbirgt ist.
Genau. So. Der ist dann tatsächlich später, aber das erzählt die Serie nicht mehr, mit 1989, mit 38 Jahren an AIDS gestorben. Aber man sagt auch, dass die eine große Liebesgeschichte hatten, auch zusammen waren, ein Paar, aber dass sie keinen Sex hatten. Also offensichtlich hat der Lagerfeld von körperlicher Nähe als Konzept in seinem Leben ja so ein bisschen Abstand genommen.
Und da befinden wir uns jetzt, wenn wir schon in die Wertung eintauchen, dieser Serie im Bereich der Mutmaßung, der diese Serie auch so wunderbar sie ist. Ich finde sie großartig inszeniert. Ich finde Daniel Brühl ist fantastisch. Ich finde, dass es so heimliche Stars wie den Anou Valois gibt, der den Yves Saint Laurent spielt, als so eine völlig zerrüttete, depressionsgeplagte und gleichzeitig aber von allen vergötterte Figur, deren Brüche dieser Anou Valois ganz toll spielt. Es gibt so eine Nebenfigur, die heißt wird gespielt von Elisabeth Kreuzer.
Die Mutter.
Das ist die Mutter, die er auch immer Mutti nennt, die wie so ein Krokodil in seinem Luxus-Apartment in Paris lebt und irgendwie immer alles, hat immer eine Zigarette vor der Nase, immer eine Kippe im Mund und kommentiert alles, was er macht und kritisiert ihn aufs Schärfste. All diese Figuren sind wirklich fabelhaft dargestellt, auch die Ausstattung. Ich meine, es ist ja so, es ist ein Modebiopic so. Klar ist die Ausstattung perfekt so und diese Serie hat keine Ausstattung, sie ist eine Ausstattung und gleichzeitig gibt es aber in allen diesen Perfektionen, die diese Serie transportiert oder kennzeichnet, etwas, was fast schon verstörend ist. Und das ist diese unglaubliche Intimität, die sie transportiert in ihrer Bildsprache und in ihrer emotionalen Präsenz der Figuren. Die sind immer, also auch so ähnlich wie bei Erik eigentlich, es geht immer ans Eingemachte bei denen. Und auch die Sexualität wird teilweise sehr, sehr intensiv dargestellt, ohne dass es explizite Bilder gibt. Aber es ist nichts davon überliefert. Es gibt von Karl Lagerfeld 3 oder 4 Aussagen aus seinem Gefühlsleben. Das heißt, alles, was diese Serie macht, ist pures Raunen im Grunde genommen. Oder eine Interpretationsfreiheit eines Charakters, von dem sich die Machenden dieser Serie irgendwie ein Bild gemalt haben, das sich in der Realität überhaupt nicht wiederfinden lässt. Und das ist extrem heikel, wie ich finde.
Also ich war ganz froh, weil ich habe die Serie, ich habe sie nicht ganz zu Ende gesehen, aber ich habe ein paar Folgen gesehen und ich war so ein bisschen gespalten. Ich habe schon die Qualität der Serie gesehen. Ich fand auch den Brühl und auch diese beiden anderen Hauptfiguren, den Bachere und den Yves Saint Laurent, irgendwie sehr, sehr gut besetzt. Aber ich wusste nicht so ganz genau, wie sehr mich das interessiert. Und als ich dann mit Leuten darüber gesprochen habe oder auch Kritiken zu der Serie gelesen habe, habe ich das wiedergefunden. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, irgendwie ist die Serie ganz gut. Bei manchen schlägt das Pendel dann stark ins Positive aus, bei manchen so ein bisschen ins Negative. Und um jetzt mal 2 große Zeitungen zu zitieren, die SZ schreibt, eine Miniserie über den jungen Karl Lagerfeld mit einem grandiosen Daniel Brühl hat das Zeug zum Geniestreich. Leider gönnt sie sich zu viel aufdringliche wie frei erfundene Intimität, schreibt eine Frau, eine Autorin, Tanja Rest. Fand ich interessant, aber da kommt jetzt wieder dieses Erfundene auch hier, also sie weiß vielleicht mehr. Und die FAZ schreibt, Intrigen, Schläge, Drogen, Alkohol, Sex. Kann eine Serie mehr bieten? Eine Modeserie jedenfalls nicht. Becoming Karl Lagerfeld macht die 70er Jahre lebendig. Und ich finde es sehr interessant. Ich habe noch ein paar mehr Sachen gelesen und gehört. Einige beschweren sich darüber, dass die Serie zu viel Sex, also es ist halt auch viel schwuler Sex, zu viel Intimität bietet und dass das spekulativ ist. Und andere haben dann wieder gesagt, ach, das ist wieder so eine Disney-Serie, es wird nichts gezeigt, es ist alles so zahm und so. Ja, was ist es denn jetzt? Man weiß es eigentlich gar nicht. Also es wird sehr viel Gefühl und Intensität und auch ja, Laster, was man früher so als Laster bezeichnet hat, also Drogen und so weiter gezeigt. Aber trotzdem ist es jetzt nicht so abgründig wie andere Serien oder Filme über zerstörte Menschen, die man schon gesehen hat. Weil dieser Stil, den du erwähnt hast, ist halt doch immer sehr präsent.
Also ja, aber den kannst du ja auch nicht unterrepräsentieren in einer Serie über einen Modemacher in einer Zeit, in der die Mode explodiert ist als kommerzielles Konzept. Es war halt schon, ist ja auch, es gibt ja massenhaft Biopics aus der Modeszene. Es gab ja jetzt gerade eine Serie über
Christian Dior. The New Look haben wir gesprochen hier, ja.
Über Christian Dior. Es gab gerade eine über Cristobal Balenciaga. Es gibt bestimmt ein Dutzend relevanter Biopics über Coco Chanel, die hier allerdings schon tot ist, deswegen kommt sie nicht mehr vor. Oder zumindest, also sie kommt nicht mehr vor. Ich weiß nicht, ob sie 71 schon tot war. Und das ist halt, es gibt sehr, sehr viele Serien aus diesem, Serien und Formate aus diesem Kosmos. Und die haben alle das Problem, dass die Ausstattung maximal opulent sein muss, weil das einfach eine maximal opulente Szenerie ist, in der es spielt und da drin versuchen müssen, Tiefe der Figuren zu erreichen. Und ich habe mich, weil ich auch über andere Serien dazu geschrieben habe Anfang des Jahres, habe ich mich damit auch ein bisschen befasst und habe auch mit einer Modesoziologin von der Uni Hamburg gesprochen. Und da sticht diese Serie wirklich heraus, weil sie es schafft, innerhalb der Inszenierung dieser üppigen Welt, in der sie sich bewegen, den Figuren eine Tiefe und eine Dringlichkeit zu verpassen. Das habe ich noch in keinem einzigen dieser Formate gesehen. Und ich habe mich da wirklich eine Weile mit beschäftigt. Und deswegen finde ich, hatte es ja auch selber, was du so diese süddeutsche Kritik, die du eben genannt hast, das deckt sich ja so ein bisschen mit meiner. So, das ist eine tolle Serie, die ein bisschen zu weit geht in ihrer Interpretationsspielräumen, ohne dass ich finde auch nicht, da gibt es keinen expliziten Sex zu sehen.
Es gibt wenig Nacktheit,
So, es gibt auch wenig Nacktheit, aber gerade, also so Pornografie kennzeichnet sich ja nicht dadurch, dass du immer irgendwie einen Pimmel irgendwo rumschlagern siehst, sondern dadurch, was du in den Köpfen der Leute dabei entfachst, also was du für Bilder in den Menschen, die es gucken, generierst. Und die Bilder, die hier entstehen, gehen halt richtig tief in die Figuren hinein. Und das das gibt die Biografie von Karl Lagerfeld einfach nicht wieder. Die von Yves Saint Laurent, glaube ich, sehr wohl. Der war extrem flamboyant, der war auch sehr, sehr viril und war auch so ein, wie nennen wir, promiskuitiver Typ, sowas. Mhm. Der hat in ganz Paris rumgevögelt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und der hat das, eben auch was mit diesem Bacher, den der Karl Lagerfeld so geliebt hat.
Große
Eifersuchtsgeschichte. Deswegen ist es eine Dreiecksgeschichte, die auch eigentlich so im erzählerischen Zentrum der Serie steht.
Und die hat mich umgehauen, diese Geschichte. Also gerade der Yves Saint Laurent, wie der halt irgendwie, wie diese drei umeinander herumschlawenzeln, wie sie da so, wie Eifersucht aufgebaut wird als Waffe gegeneinander, weil die ja Rivalen sind.
Bei drei extrem unterschiedlichen Typen. Ja. Ne? Das ist ja so interessant, weil dieses Dreiecksverhältnis besteht praktisch zwischen drei Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein können.
Die unterschiedlichen, wobei jetzt der Bacher und der Saint Laurent, die sind sich schon ein bisschen ähnlicher, aber der Bacher hat wirklich nichts von einer Depression, zumindest am Anfang nicht. Und es ist so, ich lasse auf diese Serie echt nichts kommen. Mhm. So, weil ich diese eine Einschränkung habe ich genannt, da bin ich total bei der Süddeutschen Zeitung. Aber die Figureninszenierung in einer Kulisse, die einen wirklich dem Boden unter den Füßen wegrollt, sagt man das so? Den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ja.
Das war, ich habe die wirklich gesuchtet und ich fand das, es gibt Aspekte, die man kritisieren kann daran, dass es manchmal ein bisschen zu viel ist oder sowas. Aber es behält immer die Balance in den Charakteren und in den Persönlichkeiten. Mhm. Und das ist eine Serie, die mit so viel Aufwand gemacht wird, für eine Serie, die mit so viel Aufwand gemacht wird, ist es ein echtes Alleinstellungsmerkmal, finde ich, aus meiner beschränkten Perspektive der Serien, die ich gesehen habe und damit vergleichen kann. Deswegen, ich finde sie hervorragend.
Also ich muss sagen, das Problem hatte ich noch mehr bei The New Look. Ich interessiere mich nicht besonders für Mode und nicht besonders für Modegeschichten. Und ich fand aber, dass die Mode oder die Faszination Mode oder auch einer Kollektion oder eines Designs in dieser Serie sehr viel mehr zu spüren ist als in The New Look. Also es gibt zum Beispiel in der ersten Folge, versucht er zum ersten Mal eine eigene Kollektion, glaube ich, unter eigenem Namen, ne? Organisiert er praktisch so eine Modenschau, ist sehr aufgeregt.
Die auch verbrückt, die gibt es wirklich.
Die gibt es wirklich. Ja, ja. Und die fand ich zum Beispiel recht gut inszeniert. Also man konnte sich das wirklich auch so ein bisschen vorstellen. Die hat sich ja durch so eine Frechheit und Lockerheit, auch wenn er selbst sehr angespannt war, ausgezeichnet. Es kam irgendwie rüber, war auch gut, hat gut in diese Zeit, also 72 oder wann das sein soll, gepasst. Und das andere, was ich sehr gut finde im Vergleich zu The New Look, die mich ja wirklich so ein bisschen genervt hat, war, dass es halt mit Sprache authentisch umgegangen wird.
Ja.
Also die Serie ist in Französisch. Und wenn dann er mal mit seiner Mutter spricht oder mal mit Marlene Dietrich, also das sind dann die 5% Screentime, da wird dann halt auch Deutsch gesprochen, da wurden dann halt auch deutsche SchauspielerInnen verpflichtet für die Rollen. Und das war ja so schlimm bei The New Look, dass diese ganzen Menschen dann irgendwie Englisch mit französischem
völlig
Akzent
absurd
oder so. Ja. Ich dachte echt, sowas kann man heute nicht mehr machen. Deswegen fand ich deswegen und auch aus anderen Gründen fand ich The New Look für eine Apple-Serie fast schon absurd.
Ja, altmodisch. Es war lächerlich. Ja. Es war einfach lächerlich, ja, dass Coco Chanel altmodisch spricht mit Cristobal Balenciaga Englisch, sowas. Da war nichts dran authentisch. Das hat mich auch echt gestört. Aber das müssen wir auch, also die muss man auch nicht als Referenzgröße nehmen, weil die einfach, weil das war klassisches Historytainment.
Ja.
So. Und diese Serie nimmt sich viel mehr vor. Die hat viel mehr Ambitionen. Und die erfüllt nicht alle diese Ambitionen so edgy bei 100%. Aber die kommt dem sehr, sehr oft sehr nah. Und also ich meine, Daniel Brühl, er spielt alles.
Ja,
es gibt darin
er spielt
auch
alles
noch,
gut.
Es gibt darin auch noch sehr, sehr große italienische Sequenzen, weil er irgendwann dann, wie ich weiß nicht, welche Firma das ist, er kommt noch so an so eine italienische Modefirma, eine ganz große ran und sowas. Der Typ ist ja auch das Wahnsinns-Sprachgenie, also als Deutsch-Spanier irgendwie viersprachig aufgewachsen, spricht alle fließend, kann sie alle wirklich aus dem Rückenmark rausschütteln, habe ich das Gefühl.
Der Brühl jetzt, nicht der Lagerfeld.
Nee, der Brühl.
Der Lagerfeld
weiß ich nicht. Keine Ahnung, er wird schon sehr gut Französisch gesprochen haben. Also ich gebe dieser Serie wirklich, trotz allem, was man da immer noch dran bemäkeln kann, gebe ich der 5,5 von 5 Sternen einfach. Das ist,
Fünfeinhalb von fünf?
Ich finde sehr gut. Grandios.
Die 110%.
Das, was,
die, ja genau. Genau. Vielleicht Abschlussfrage zu dem Thema, wenn du dich damit beschäftigt hast, warum gibt es eigentlich so viele Modeserien und Modebiopics momentan?
Ah, ich glaube, das ist genau der Punkt. So, ohne dass ich kann jetzt keine abschließende Analyse davon aus der Schulter schütteln. Aber aber es ist einfach die Ausstattung, du musst keine Ausstattung herstellen, sondern du darfst die Ausstattung und das, was Leute aus dem Filmgeschäft wahnsinnig gerne machen, nämlich dass die Form die Funktion frisst, das darfst du hier quasi wesensmäßig machen. Und geraten dadurch auch immer in die Gefahr, dass die Form die nicht nur frisst, sondern vernichtet. Was habe ich Form frisst Form gesagt, glaube ich, eine Form frisst Inhalt,
ja,
wollte ich sagen. Und hier, das Modebusiness schafft es einfach unglaublich gut, dass du Personen in einer Ausstattung inszenieren darfst, die richtig knallen. Und deswegen kommt das, glaube ich, so gut an.
Ist auch ein bisschen Eskapismus wahrscheinlich jetzt.
Immer, momentan, alles,
ne? Mode ist ja eh Eskapismus. Ja.
Aber das war jetzt das habe ich jetzt gerade, das würde ich nicht, möchte ich nirgendwo als Vorwort eines
Standardwerks. Es ist auch nicht die Kernstärke der Serie, ist auch nicht Eskapismus. Ne?
Nee.
Ach, ich finde das jetzt gerade so super, dass wir jetzt immer bei diesen Sternen sind, bei diesen 5 Sternen. Also bei mir kriegt sie 4 von 5 Sternen und bei dir 5,5 von 5. Also sprich, ein sicherer Kandidat für deine Top 5 oder Top 10 am Ende.
Ich würde mal sagen, ja. Also im Gegensatz zu dem, was gleich kommt.
Ja, okay. Ja, wir kommen jetzt zu zwei deutschen Serien. Die eine könnt ihr alle auch ohne Abo gucken. Und das ist Wo wir sind, ist oben. 8 Folgen, nicht 6 Folgen, sondern 8 Folgen à 45 Minuten in der ARD Mediathek. Startet am heutigen Tag, dem 14.06. Läuft, glaube ich, sogar auch heute sehr spät linear. Aber ja, ihr werdet das wahrscheinlich in der Mediathek gucken. Und Jan, du stellst die Serie vor.
Ja, die kommt von Sky. Das ist ein ganz interessanter Fun-Fact daran. Also Sky hat ja Ende vorigen Jahres verkündet, dass sie keine deutschsprachigen Produktionen mehr machen, was wirklich eine schlimme Nachricht ist fürs deutschsprachige Serienfernsehen. Und hat das damals diese Serie unter dem Titel Public Affairs schon, oder Public Affair, weiß ich gar nicht, Singular Plural, schon abgedreht gehabt. Das war also in der Post-Production, als die ARD bzw. die DGTO diese Serie übernommen hat. Und jetzt läuft sie da unter dem Namen Wo wir sind, ist oben. Warum auch immer. Und es geht um den Berliner Lobbyisten Max, den ein gewisser Helgi Schmidt spielt. Der ist halt so ein bisschen so 1C-Liga, glaube ich. So, der macht viel Heidi-Dai-Fernsehen, aber macht hier auch ein bisschen Heidi-Dai-Fernsehen. Und kriegt in seiner Blase, wo er halt innerhalb der Berliner Politik die Interessen von ganz vielen verschiedenen Organisationen und Parteien und allem vertritt, kriegt er Konkurrenz von einer Kollegin aus Brüssel namens Valerie, gespielt von Nilam Farouk, die beide, obwohl sie mit gleich harten Bandagen spielen, extrem unterschiedlich sind. Und warum auch immer, es erklärt sich nicht so ganz, so eine Konkurrenz, so eine Rivalität aufbauen und sich gegenseitig offenbar so die Krone des Lobbyismus in Berlin abspenstig machen wollen.
Zwei PR-Genies kämpfen um die Krone.
Ist eine komplette Behauptung, dass es so etwas gibt, also so eine Rivalität zwischen zwei Agenturen, repräsentiert durch zwei Individuen, die beide genauso wie sie sind, auch gleich auf dem Laufsteg könnten und einfach bildschöne Oberflächen
sind. Beide super Oberflächen aus, sind. Wahrscheinlich da kommt der Aspekt der Sky-Serie mit rein.
Genau.
Und sie arbeiten natürlich auch in Berlin im selben Bürogebäude mit die Agenturen. Ne?
Genau, hat damit
Treffen
zu tun.
Treffen sich immer in der Lobby oder im Fahrstuhl.
Ja, ständig im Fahrstuhl ist auch so ein Aspekt, der da reinspielt. So 8x45 Minuten, glaube ich, korrigiere mich.
Ja, ist richtig.
Relativ viel Stoff eigentlich und wir erleben halt diese beiden, wie sie in der Regel auf beiden Seiten der Auseinandersetzung stehen. Also immer so die beiden gegnerischen Parteien einer lobbyistischen Konstellation vertreten. Und das spielt dann einmal so in der Pharmaindustrie gegen den Umweltschutz, einmal so im Braunkohlebergbau gegen die umliegende Nachbarschaft, weil da Dörfer geräumt und platt gemacht werden sollen. Es geht um Pflegerobotik versus Pflegepersonal. Mhm. Also immer große Bretter, die da gebohrt werden. Und dabei erleben wir die beiden halt, wie sie gleichzeitig noch so ein bisschen persönliche Probleme wälzen. Vor allen Dingen er, bei ihr ist es nicht so präsent, aber er hat ein starkes Alkoholproblem. Er hat eine schwangere Schwester, die bei ihm in die Wohnung einzieht und irgendwie ein bisschen struggelt, ob sie das Kind kriegen soll oder nicht. Und diese Serie wird halt sehr, also Regie Wolfgang Groß und Matthias Cosmi, beide so ein bisschen Comedy erfahren in Deutschland. Ich glaube, Wolfgang Groß, was hat der denn noch gemacht? Das weißt du jetzt, ich weiß es gerade nicht.
Bei der Regie habe ich jetzt, weil ich sie jetzt nicht so relevant fand.
Ja.
Also ich habe halt, die Serie ist halt von Christian Jeltsch.
Und ja.
Das ist halt so ein ganz altgedienter Autor, der hat schon 1001 Krimi geschrieben für fürs deutsche Fernsehen, ist ja auch schon ein bisschen älter, Jahrgang 58. Der hat zum Beispiel diese Kommissarin Lukas-Reihe, hat die Rebellin geschrieben, zumindest mitgeschrieben, hat zuletzt die verlorene Tochter mit der Confurius, das war so eine Miniserie von ein paar Jahren, ja, gemacht fürs ZDF. Ja. Viel so Sachen, also ich sag immer so, viel Erklärfernsehen, also so, ja. Also nicht Show Don't Tell, sondern Show and Tell, also so bei ihm, und das spiegelt sich auch hier in dieser Serie wieder, wird gern mal zu viel erklärt und zu viel gesagt, was man eh schon sehen kann, ja, oder so. Ne?
Herr ABC, so Sie als Außenminister und, genau, und Vertreter der Lobbyorganisation, die das und das macht und, ja, gleichzeitig ein Haus so und so hat und so. Genau. Es wird wirklich sehr, sehr viel erklärt, und das ist aber nicht das Einzige. Also ich möchte auch wirklich unmittelbar in die Bewertung einsteigen. Ja. Das ist absolut nicht das Einzige, was an dieser Serie komplett in die Hose geht. Also es ist so... Möchtest du mal kurz was sagen dazu? Sonst
ich kann ja mal kurz was Positives sagen.
Ja, sag mal was Positives.
Weil ich hatte erst zwei Folgen gesehen und ich war in der zweiten Folge mal kurzzeitig bemüht zu denken, ach, das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, die Serie. Als dann so angefangen wird, so sein Leben so ein bisschen, es wird so ein bisschen brüchiger, man sieht von ihm so ein paar verschiedene Persönlichkeitsaspekte. Also es wird dann angefangen, so einen Charakter auszuleuchten. Aber das ist nicht das Positive, was ich sagen wollte. Das Positive ist, es werden tatsächlich ganz unterschiedliche Aspekte von Lobbyismus und Polit-PR, wie sie funktioniert, so ein bisschen erklärt. Also wie könnte man so ein Thema so und so irgendwie bearbeiten oder die Meinung dazu in der Öffentlichkeit irgendwie manipulieren oder in eine bestimmte Richtung lenken. Und deswegen sind diese ganzen sehr unterschiedlichen Themen, die du da genannt hast, auch ganz gut geeignet, weil sie so eine ganze breite Palette von Politik praktisch abdecken. Und das ist eben nicht nur per PR, wird nicht nur für schlechte Sachen gemacht, sondern eben auch für gute. Weil ich glaube, die erste Sache, mit der die Serie einsteigt, ist irgendwie so eine NGO irgendwie, wo er so eine Frau, so eine NGO-Vorsitzende coacht, die in so einer
Talkshow. Ja, Kund statt Bund, also es ist eine Umweltorganisation.
Genau. Und wie heißt die Talkshow? Die heißt nicht Nina Well.
Ja. Ist natürlich dann eine schwarze Moderatorin, wenn ich das richtig,
genau,
in Erinnerung,
ja,
habe.
Also
es wird sehr viel, ja, Wert auf Diversität gelegt, ein positiver, ja, Aspekt daran.
Also man lernt so ein paar Sachen, aber um jetzt mal in die Wertung zu kommen, es ist wirklich extrem explizit auf die 12 und die Dialoge sind so geschrieben, wenn man positiv sein möchte, das könnte man sagen, ja, es ist so ein bisschen Screwball-mäßig, also jeder Satz eine Pointe, jeder Schlagabtausch mit einem Peitschenknall, aber es wirkt dadurch halt auch sehr gestelzt, die Serie. Also kein Mensch redet so wie die Menschen in dieser Serie, das ist allein noch kein vernichtendes Urteil. Aber es ist extrem, die Dialoge sind extrem auf Effekt gebürstet.
Genau.
Und zwar in einer Tour.
Ja, sie sind dadurch nicht schlecht. Also es gibt wirklich gute Dialogkaskaden, aber die sind nicht existent, glaube ich, in der Realität. Die müssen sich immer, das ist immer ein Schlagfertigkeitsfeuerwerk, wo jede Person immer eine Spitzenantwort auf die vorhergehende Person hat. Und zwar nicht nur diese beiden, sondern alle. Alle Leute hier sind monsterschlagfertig und haben immer noch einen im Petto so. Und das ist aber einer von vielen, vielen Aspekten, der wirklich drüber ist einfach. Also ich habe tatsächlich mir die Mühe gemacht, mit einer Vertreterin von Lobby Control zu sprechen, also einer, die sich auskennt in dieser Blase, ohne, es gibt jetzt keinen Lobbyverband, glaube ich, oder sowas, der mit, ja, mir über sowas sprechen würde. Und die meinte auch so, das ist eine Aneinanderreihung von Klischees, solche Figuren wie die beiden gibt es nicht. Lobbyismus ist sehr viel Schreibtischarbeit und sehr wenig von dem, was die machen, nämlich ständig durch die Weltgeschichte zu laufen, als Lobbyistin vor die Kamera zu treten. Also wann hat man jemals jemand aus der Lobbybranche vor der Kamera gesehen, der einen gerade lobbyierten Prozess kommentiert? Das gibt es nicht. Mhm. Das heißt, fast alles an dieser Serie okay, ist, obwohl sie, ja?
Aber ich meine, das ist allein ist noch kein Argument, weil wenn wir Kriminaler dabei filmen würden, wie sie echte Fälle bearbeiten, dann würde auch keiner zugucken.
Ne? Nee, aber es ist einfach... Es geht halt nicht nur darum, dass es eine Aneinanderreihung von Klischees ist, die sich in der Realität nicht wiederfinden, sondern es ist wirklich, wo wir vorhin von dem Aspekt Form follows Function spricht. Hier hat die Form die totale, es ist eine totalitäre Form über ihre Funktion. Es geht nicht darum, was die Serie aussagt, auch wenn es ein paar nette Aspekte gibt, auch wenn in diese Psychologie dieses Lobbyisten Max reingefühlt wird. Und wir erleben natürlich auch sowas wie eine Katharsis, der wird am Ende hin reflektiert ein bisschen sein Dasein und was er macht, so mehr als zumindest seine Kollegin. Und das sind Aspekte, das ist nicht alles schlecht an dieser Serie. Aber alles, was damit zu tun hat, diese Lobbyblase darzustellen, ist alles ein bisschen so das, was wir davon sehen und hören wollen. Also als wenn sie einmal kurz in die Wutbürgerblase reingehorcht hätten, was findet ihr denn alles scheiße im Berliner Politikbetrieb? Ah, das. Dann packen wir das jetzt da rein, suchen uns ein paar Knallchargen, die das jeweils symbolisieren. Und dann haben wir da deswegen halt auch sowas wie seinen Agenturchef, der in seinem Büro so einen goldenen Floating Pool hat, und der läuft ständig so wie Harvey Weinstein nur im Bademantel in seinem Büro zwischen Whiskybar, Riesenschreibtisch, auf dem nie Arbeit ist, und seinem Floating Pool herum.
Und was macht er in dem Floating Pool? Er hört alte, wegweisende Reden von Willy Brandt und sowas. Ähnlichen.
Das ist totaler Bullshit. Und wenn das dann wirklich gut gespielt wäre, kann man das immer noch als so eine Persiflage oder eine Satire oder sowas nehmen. Aber es ist halt gar keine Persiflage oder Satire. Es ist im Grunde genommen nur eine Bedürfnisbefriedigung niederer Instinkte darüber, was wir alles scheiße am Politikbetrieb finden. Und das ist, finde ich, ein völlig falscher Ansatz, um sowas zu machen. Und ein guter Ansatz war das Parlament oder nur Parlament. Diese ARD-Serie über den Politikbetrieb in Straßburg und Brüssel. Wo der Lobbyismus eine Riesenrolle spielt, aber eben nicht so in den Vordergrund gedrängt wird. Und trotzdem spielt er ständig die Hauptfigur dabei. Es geht ständig darum, wie die Interessen hin und her geschaukelt werden, so als Pendeldiplomatie und so weiter. Und dafür interessiert sich diese Serie nicht die Bohne.
Ja, ich finde diese Serie fast sogar ein bisschen gefährlich in unserer Zeit, weil wir leben ja in einem ganz gefährlichen Moment der Politik oder sogar Demokratieverdrossenheit. Und diese Serie macht ja nichts anderes, als den Leuten zu zeigen, ja, so abgefuckt und so kaputt ist unser demokratisches politisches System in Berlin.
Ja, und jede politische Aushandlung, also es geht auch immer darum, dass sie in letzter Minute noch Abstimmung im Bundestag verhindern wollen. Also zumindest in zwei Fällen geht es darum, dass sie da noch rechtzeitig eingreifen. Und es ist tatsächlich so, dass das als so ein Geschacher dargestellt wird, dass halt noch Stunden vorher kannst du jederzeit irgendwelche Leute mit der richtigen Botschaft, mit dem richtigen Umschlag, werden auch ständig hier braune Umschläge, die nie geöffnet werden, aber die offenbar andeuten sollen, dass da Geld drin steckt, durch die Gegend gereicht. Das ist so ein bisschen so ein Running Gag. Gibt es irgendwie 20 Mal, dass irgendwie so ein brauner Umschlag in aller Öffentlichkeit so die Hände wechselt. Und das ist alles so, das ist einfach Quatsch. So, und ich will die Politik auch nicht in Schutz nehmen davor, dass es da sowas wie Korruption nicht gibt und so weiter oder Vorteilsnahme oder Bestechlichkeit. Aber so wie in der Verdichtung, wie das hier gezeigt wird auf 8x45 Minuten, wenn ich jetzt, also weiß nicht, ob ich schon den Begriff Gefährlichkeit, aber es ist auf jeden Fall massiv heikel, was sie damit machen. Ja. Und es ist, wenn das dann eine gute Serie wäre dabei, kannst du es immer noch. Du darfst auch zynische Unterhaltung machen. Succession ist auch eine krasse Serie, die total zynisch ist und so weiter, aber die wird dadurch darüber hinaus so grandios gespielt. Also natürlich kann man das nicht mit Succession vergleichen, sowas, ne? Ist halt eine Billo-Serie, aber trotzdem wird da auch einiges reingesteckt. Also es ist ja kein No-Budget-Projekt und so.
Ja.
Und ich verstehe tatsächlich nicht, wieso die ARD da auf der Resterampe von Sky ausgerechnet dieses Ding darunter geräumt hat.
Also ich habe nochmal nachgelesen, wird auch im Umfeld der Serie verkündet. Wir haben derzeit 735 Abgeordnete und Lobbyisten in Berlin gibt es ungefähr gut etwas mehr als 33.000. Das sind 45 Lobbyisten pro Bundestagsnase. Aber wer sich darüber, über dieses Problem, und das hat auch ein paar, sollte auch mal ein paar positive Aspekte haben, dieser ganze Lobbyismus hat eine Geschichte. Wer sich darüber informieren will, der sollte vielleicht bei lobbypedia.de, da kann man das alles sehr, sehr gut nachlesen, sollte sich dort informieren und besser nicht über die Serie, wo wir sind, ist oben. Und dann am Ende legt diese Serie in der letzten, in der achten und letzten Folge auch noch ganz, ganz viele Spuren aus, die auf eine zweite Staffel hinweisen. Ne? Also das Finale ist sozusagen nichts anderes als eine Werbung für eine zweite Staffel, die es ja wahrscheinlich eher nicht geben wird, schätze ich mal. Ja, irgendwie ist das Ganze keine gute Sache.
Ist aber auch womöglich nur unsere Sichtweise aus unserer Perspektive, weil ich weiß von zwei Kollegen aus der Medienkritik, die sie hervorragend fanden. Ja. Also einer aus einer Redaktion, in der ich selber tätig bin, und einer, der ein eigenes Medium hat, der sogar davon gesprochen hat, dass es ein Grimme-Preiskandidat ist. So. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gecheckt. Also vielleicht
ich glaube, es steht und fällt ganz stark damit, ob man auf diese Dialogschreibweise von Christian Jeltsch, dem Head-Autor der Show, steht. Ja. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ist ja genial, das ist wirklich Screwball at its best, oder ob man halt sagt, das ist mir zu sehr Boulevardtheater irgendwie, meinetwegen gutes Boulevardtheater mit schmissigen Wortgefechten.
Ja, so Hooklines halt, ne? Also das geht hin, da sind schöne Momente dabei. Also es ist irgendwie, fragt eine andere mal so, dass sie hier immer so leise reden. Ist das eigentlich Masche oder Long-Covid? So, das ist natürlich gut geschrieben, so. Ja, ja. Aber so, dass denen das immer so in Stressdialogen einfällt, das ist einfach, aber wie gesagt,
es gibt wirklich ganz viele Sätze, genau der, den du gerade genannt hast, ist ein Musterbeispiel, den man im Sinne der Sache ganz normal, ohne den Long-Covid-Gag hätte machen können, wo aber gerne nochmal so ein kleiner Gag eingebaut werden musste. Einfach, weil man ihn in der Schublade hatte.
Ja, lass uns mal zu Viktor Brinks gehen. Ja.
Die Sterne.
Wie viele Sterne? Also für Helgi Schmidt, dessen Katharsis sehr anrührend ist teilweise, gebe ich der Serie noch einen Stern. Für den Rest gibt es leider keinen.
Ja, ich finde auch die beiden Hauptfiguren, auch die Nilam Farooq, die ja sowieso extrem gut im Geschäft ist, die machen das okay. Ich meine, die haben so ein bisschen Knalltötenfiguren. Also ich würde der Serie, ich hätte ihr wahrscheinlich 3 von 5 gegeben, aber wegen dieses politisch etwas zweifelhaften Wirkung kriegt sie bei mir 2 von 5.
Ja, immerhin.
Genau. Ja, kommen wir zur nächsten Serie. Bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, ich habe sogar eine Kritik von dir im Internet, zumindest die Überschrift gelesen, habe ich natürlich schnell meine Augen zugehalten und weitergeguckt. Es geht um Viktor Brinks 8 Folgen, Comedy-Länge, 25 Minuten ungefähr, seit 30.05. komplett bei Amazon verfügbar. Der Viktor Brinks hat einen Star, das ist Moritz Bleibtreu, und der spielt Viktor Kudinski, ein Mann, ein Handwerker, der neben Elektrogeräten, die er also ausliefert und aufbaut bei seinen Kunden, auch Lebenstipps frei Haus liefert. Und er ist gemeinsam, ich glaube noch nicht so lange, also ist anscheinend der Sohn, ist neu eingestiegen, der hilft ihm, das ist der Philosophiestudent Mika, gespielt von Enzo Brumm. Und ja, die beiden sind halt sehr unterschiedlich, sind glaube ich auch am Anfang so ein bisschen entfremdet, so als Vater und Sohn. Also auf der einen Seite der Handwerker, Besserwisser, Proletarier, auf der anderen Seite so ein bisschen der Philosophie-Filou-Hänger-Typ, der ihm bei der Arbeit hilft. Und ich sage mal, steig mal mit einem Zitat ein, also vielleicht sollte man vorher noch sagen, jede Folge dreht sich darum, dass eine Lieferung ansteht, dass irgendwo etwas gebracht, in Berlin spielt das, und installiert werden soll. Und dann treffen die beiden sozusagen auf die Gaststars. Das sind die Leute, die die Sache bestellt haben. Das ist mal Heino Ferch, das ist mal David Cross, Caro Kult, Jakob Matschens, Jasna Fritzi Bauer, Caroline Peters, also durchaus prominent besetzte Kunden. Und allein jetzt an der Beschreibung, an meiner Beschreibung des Formats, wer den Tatortreiniger kennt, merkt, okay, jede Episode ist im Prinzip so ein Dialogstück über eine Situation, die man halt vorfindet. Ich glaube, da wurde schon ein bisschen geklaut. Und bevor du jetzt was dazu sagst, wie du das Ganze findest oder was dir dazu einfällt, trage ich hier nochmal ein Zitat aus der Serie vor. Sagt der Viktor: Bei kleinen Problemen hilft der Fachmann, bei großen Problemen hilft der Flachmann.
Ja. Oh, das ist jetzt aber ein ungerechtes Zitat, weil das ist wirklich blödsinnig. Das finde ich. Also, ich finde eigentlich ist Victor Brinks, sind zwei Serien. Es gibt zwei Serien in einer. Es gibt einerseits diesen Schotti-Tatortreiniger-Aspekt, dass sie in verschiedene Lebenswelten eintauchen und so einen kleinen Glimpse auf die Exzesse und Extreme unserer Gesellschaft, unserer Zivilisation, würde ja immer gerne gesagt wird, werfen und dabei die skurrilsten Einzelfiguren kennenlernen. Und es gibt aber als zweiten Aspekt diese Kennenlernphase zwischen dem Vater und seinem Sohn, die sich jahrelang nicht gesehen haben. Er hat damals, beziehungsweise ich glaube, dass ich hab's nicht, krieg's nicht mehr ganz zusammen. Als der Sohn 4 war, haben sich die Eltern getrennt und ich weiß nicht genau, wer gegangen ist. Ich glaube, sie hat ihn rausgeschmissen und seitdem hatten die keinen Kontakt. Und jetzt kommt er halt zurück nach Berlin. Sie finden zueinander, er arbeitet für ihn und die beiden kommen sich halt näher. Und ich finde diese Geschichte, wie die beiden sich näher kommen, wie einerseits dieser Typ mit diesem überbordenden Selbstbewusstsein, das aber irgendwie aus dem Nichts kommt, aus so einer Bauernschleue und andererseits sein Sohn, der so ein bisschen hipstermäßig drauf ist und sich sein Selbstbewusstsein erst eigentlich erarbeiten muss, aber schon eins hat, wie die ineinander geraten und Nähe zu gewinnen, wo bislang nur Distanz ist, das finde ich sehr, sehr anrührend. Und das wird auch über den Humor teilweise, also mit sehr, sehr viel besseren Zitaten als das hier, das ist wirklich fies, wird das sehr gut skizziert. Also die beiden kommen sich auf eine sehr, sehr, sehr emotionale Art näher, die gleichzeitig humorvoll ist. Das finde ich tatsächlich richtig schön. Da finde ich sehr, sehr charmante Momente dabei. Was ich richtig Panne finde, sind diese Figuren, wo sie halt immer ihre Kundschaft völlig absurd. Gibt es das, dass eine Kaffeemaschine von zwei Leuten geliefert wird, die anschließen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas existiert. So lässt sich doch überhaupt nicht finanzieren. Die sind teilweise anderthalb Stunden in der Wohnung, um halt einen Fernseher anzuschrauben oder sowas. Egal. Auf jeden Fall. Das sind das, was wir den Begriff, den wir heute schon öfter genannt haben, sind reine Knallchargen. Das sind, anders als Schotti treffen sie nicht auf Leute, die zwar extreme Charaktere und Umgebungen kennzeichnen, aber irgendwie immer denkbar sind. Die Figuren, die sie hier treffen, die gibt es nicht. Das sind reine Kunstfiguren. Das ist irgendwie, Heino Ferch spielt einen Bundeswehrveteran mit einem Kaiman als Haustier, dem sie irgendwas installieren sollen und der die ganze Zeit irgendwie so Plattitüden absondert, wie zeigen sie mal Haltung und richtige Männer haben keinen Schmerz, richtige Männer verursachen Schmerz und so weiter. Kompletter Quatsch einfach, einfach stereotyper Bullshit. Und Jasna Fritzi Bauer spielt irgendwie mit Jakob Matschent so super Hipster mit einem kleinen Baby und Caroline Peters ist eine Hirnforscherin, die sich einen Flachbildschirm, also es ist alles Quatsch. So, die gibt's einfach nicht so.
Ja.
Und das, also, oder siehst du das anders?
Nein, oder? Ich muss ganz ehrlich zugeben, die Serie hat mich so genervt, obwohl sie nur 25 Minuten lang sind, die Episoden, dass ich nicht geschafft habe, eine einzige Episode zu Ende zu gucken.
Ach was, okay.
Ich fand die Serie richtig schlimm. Also ich hatte auch ein Interviewangebot und habe das wirklich abgelehnt, weil ich dachte, das kann ich hier nicht machen. Im Prinzip hast du den Hauptkritikpunkt schon genannt. Also diese Figuren, diese Kunden, die sind so nervig. Oder ich finde eigentlich auch die Moritz-Bleibtreu-Figur des bauernschlauen Handwerkers eigentlich total nervig. Ich glaube, es war in der TV-Spielfilm stand die Kritik, A-Stars mit B-Ware unterwegs oder so. Also ich finde wirklich diese Dialoge, diese Plots eigentlich unter aller Kanone,
muss ich sagen. Finde ich nicht. Ich finde, immer wenn der Vater mit dem Sohn, also der Moritz Bleibtreu mit dem Enzo Brumm, der macht das sehr gut, finde ich, der Enzo Brumm. Wenn die miteinander interagieren, dann kommt sehr viel Tiefe raus. Okay. Und dann kommen wirklich Momente raus, in denen man das Gefühl hat, genau so kann ich es mir vorstellen, wie sie ineinander
geraten. So eine Annäherung zwischen so einem erwachsenen Sohn und so eine entfremdete Vater-Sohn-Beziehung.
Genau, wo aber der Sohn eigentlich erwachsener ist in vielerlei Hinsicht als sein Vater und sowas. Deswegen glaube ich auch diese Figur von dem Victor. Ich glaube dem, dass es solche Typen gibt, gerade in Berlin. So diese elaborierte Unfreundlichkeit und so weiter. So, das kann ich mir schon vorstellen. Wir sind aus Hamburg. Ich habe noch nie in Berlin gelebt. Weiß ich nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Und dass sie so reingeworfen werden, das ist halt so Episodenkomik so. Das ist einfach, damit sie immer wieder eine neue Konstellation schaffen, in die sie reingeworfen werden. Aber so peinlich ich diese Figuren, also die Episodenfiguren finde, so so sehr berühren mich halt einfach diese beiden. Und zwar nicht dadurch, dass es so berührend ist oder anrührend ist oder sowas, sondern auch da funktioniert der Humor zwischen den beiden. Da gibt es also mal so einen kurzen Austausch, jetzt den ich mir hier aufgeschrieben habe zu zitieren, da stehen sie irgendwie so beieinander, er will wieder über seine fachlichen Kompetenzen kommen, der Sohn will wieder über seine menschlichen Kompetenzen kommen, die clashen, ja. Und dann sagt der Victor, manchmal sind die scheiß einfachsten Dinge einfach nicht so einfach. Und dann sagt der andere, manche Dinge gehen kaputt im Leben. Das ist einfach so. Und das wird aber nicht so rausgehauen, sondern das sagen die mit so einer Zögerlichkeit, beide. Das kommt nicht irgendwie wie eine schlagfertige Sortise, sondern das kommt wie ein Gedanke, der dir wirklich auf der Seele brennt und jetzt gerade beschreib mir, wie du dich fühlst. Und das machen die beiden wirklich gut. Das machen die so gut, dass ich über diese ganzen lächerlichen Einzelepisoden echt hinwegsehen kann. Deswegen finde ich die, wenn wir im Sternebereich wären, kriegt sie mehr als du, glaube ich, vergibst.
Ja, also mich haben, glaube ich, diese Stanzen-Comedy-Dialoge zwischen der Kundschaft und dem Victor so genervt, dass ich wahrscheinlich auf diese leisen Szenen zwischen Vater und Sohn, dass ich mich da gar nicht mehr drauf konzentrieren konnte.
Ist ein Problem der Serie, auf jeden Fall.
Also die ganze Aufmachung, ne? Wir haben ja hier schon oft über Musik in deutschen Komödien gesprochen. Ja. Und dann über die klassische die tänzelnde Tuba.
Ja.
Dumm, 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 dumm,
ja,
dumm,
ja.
Dumm. Ja. Diesen Soundtrack hört man hier die ganze Zeit, nur dass er noch nicht mal von der Tuba oder einem Blasinstrument, sondern von einem Synthi-Bass irgendwie, wahrscheinlich, weil man noch mal ein bisschen Geld sparen konnte. Also alles, was diese Serie transportieren will, ist, dass das hier unheimlich skurril und lustig ist, was die beiden machen. Und das war halt bei Schotti irgendwie nicht der Fall, beim Tatortreiniger.
Also ja, Schotti wollte nicht lustig sein, war lustig.
Genau, mich hat die Serie wirklich genervt.
Ah ja, hat sie mich nicht.
Also und hier vielleicht das einzige Mal in der Geschichte unseres Podcasts, vielleicht zum Abschluss, dass ich die Deutsche Handwerkszeitung zitiere, die sich zu der Serie geäußert hat. Klischee-Handwerker, Ausrufezeichen. Ein Handwerker aus der Steinzeit. Sie sind schmutzig, engstirnig und konservativ. Handwerker trinken gern Alkohol bei der Arbeit, ganz unabhängig von der Uhrzeit. Und Handwerker haben wenig zwischen den Ohren. Sie sind eben Praktiker und keine Denker. Ich denke mit den Händen, berlinert der stolze Viktor schon bei seinem ersten Kundenbesuch, kassiert aber prompt eine Abfuhr. Das haben die Neandertaler auch gemacht und sind ausgestorben, kontert die belesene Hirnforscherin, in Klammern gespielt von Caroline Peters. Also in diesem Zitat steckt auch so ein bisschen das drin, was ich denke.
Ja, er ist aber kein Handwerker, er ist ein Hausmeister eigentlich.
Ja, das ist ein Handyman,
der alles kann. Genau, so deswegen ist die Handwerker-Zeitung, ich wusste gar nicht, dass es gibt.
Super.
So, die ist da gar nicht so die richtige Ansprechpartnerin, glaube ich. Es ist einfach so, er ist so ein Alleskönner. Aber alles kann der Nixblicker oder umgekehrt so.
Ja.
Der hat, glaube ich, keinen Meisterbrief in der Tasche von Nix, sowas. Der hat einfach von allem so ein bisschen Ahnung und wendet sie an.
Teilweise die besten Leute haben keine klare Ausbildung.
Genau, so. Deswegen, also ja. Es ist so, es adelt die Serie fast ein bisschen, dass sich die Handwerkerzeitung damit auseinandersetzt. Aber ich sehe schon, wir kommen hier bei der Serie nicht überein.
Also bei mir kriegt sie 2 von 5 Sternen.
Ist doch gar nicht so schlecht. Das ist so viel wie Wo wir sind mit oben. Also von mir kriegt sie auch nicht mehr, kriegt sie 3 oder sowas. Aber es ist trotzdem.
3 ist mehr als 2.
Aber ich finde, die ist auch fluffig. Also man kann die schon, die kann man sich reinlaufen lassen. 8x40 Minuten, kannst jede Folge für sich nehmen, kannst welche weglassen, kannst dir die letzte dann nochmal angucken und so. Finde ich okay.
Ja, wie gesagt, ich kann diese Kunden nicht sehen und den Victor eigentlich auch nicht.
Okay.
Kommen wir jetzt zu dem Thema, gegen das du dich mit Händen und Füßen gewehrt hast. Ich habe gesagt, heute, wir nehmen auf an dem Tag, wo die Europameisterschaft, im Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14.06. Und im Zuge dieses ganzen Events läuft das Fernsehen praktisch über an Fußballdokumentationen in den Mediatheken, in was weiß ich, auch bei den Streamern. Und ich habe mir berufsbedingt eine ganze Menge davon angeguckt und habe auch noch mal ein bisschen über ein paar Klassiker nachgedacht. Und deswegen, ja, vielleicht eine kleine Schauempfehlung zu dem, was man momentan, wenn man sich mit Fußball abseits des Live-Geschehens auseinandersetzen möchte, was man sich angucken kann. Und dich hat das Thema nicht interessiert?
Nee. Also ich habe auch, wir haben ja eben vorher noch mal kurz darüber geredet, mich nervt vor allen Dingen wahnsinnig dieses Nostalgie-Gewanze, dass sie halt jetzt irgendwie die WM 1954 und wie die WM 2006 und wie haben wir nicht damals da gestanden und was also auch immer mit diesem Wir, immer dieses diese Personalpronomen, die uns irgendwie so kollektivieren wollen. Das ist einfach, mich interessiert es nicht. Mich hat dieses Einigkeit und Recht und Vielfalt interessiert,
ja,
über das wir so ein bisschen, gerne ein bisschen
die intensiver. Serie, die Doku mit der Scheißumfrage, wie Julian Nagelsmann gesagt hat.
Ja, können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ich habe tatsächlich sowas, was so Fußball-Dokus betrifft, habe ich hier auch bei uns so in der Runde sowas wie so eine strategische Inkompetenz herausgebildet. Ich möchte einfach mich in diesem Bereich nicht so doll auskennen mit Sport, weil Sport ist was sehr Profanes, der sowieso schon sehr viel Raum das in meinem Leben einnimmt. So, naja, also es ist so, das ist was, es ist am Ende für mich ein Hobby, das aber sehr stark in meinen Alltag eindringt und ich möchte versuchen, das zu kanalisieren. Ich möchte auch mein Fandom für meinen Lieblingsverein möchte ich so kanalisieren. Ich laufe nicht mit Trikots rum und so. Das sind alles so Sachen.
Du hast nicht das Check24-Trikot bestellt.
Nee, habe ich nicht bestellt.
Das ist kostenlos, aber sie haben jetzt Lieferprobleme, habe ich gehört.
Weil es alle Welt trägt. So. Es ist also, von daher so, ich finde es total Respekt, ich will das auch nicht schlecht machen. Wenn du dich dafür interessierst und möchtest das besprechen, machen wir das jetzt hier und ich muss mich da auch zu nichts herablassen, aber ich kann dann nicht dieselbe Energie da reinfließen lassen.
Naja, also ich finde schon, dass, also es gibt so ein paar Dokumentationen, klar, ein Spruch über Fußball ist ja, Fußball wird immer von hinten erklärt. Das heißt, irgendwas ist bei rausgekommen, gesellschaftlich oder rein als Ergebnis, man ist Weltmeister geworden oder man ist früh ausgeschieden. Und dann wird ein Film oder eine Dokumentation gemacht, wo praktisch im Nachhinein erklärt wird, warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ich habe da mal mit Jochen Breyer genau über das Thema ein Interview gemacht, was jetzt, glaube ich, die Tage veröffentlicht wird. Da haben wir sehr ausführlich darüber gesprochen. Man lügt sich da auch einen in die Tasche, weil oft ist Fußball, der nackte Sport, ganz klar von Zufällen auch abhängig. Also geht ein Ball an den Innenpfosten und dann rein und dann gewinnt man oder passiert es eben nicht. Und im Nachhinein werden ganze gesellschaftliche Zustände, ganze Befindlichkeiten, große Befindlichkeiten in unserem Land oder auch woanders im Nachhinein darüber erklärt. Es musste so kommen, weil und so. Ne? Und insofern gebe ich dir schon recht, neigt man dazu, es gibt ja diese Doku über 10 Jahre nach Brasilien in der ARD, wo sie dann nochmal die alten Schauplätze, also wir Weltmeister, da gibt es auch einen Podcast zu und trotzdem ist das ganz charmant, wenn der Hövedes dann nochmal in diese alten Campo Bahia und sowas sich das alles anguckt und erzählt, wie das damals abgelaufen ist und dann sehr schön auch geschnitten, die Aufnahmen von damals, weil 2014 haben wir auch schon in der Mediengesellschaft gelebt, wo alles gefilmt wurde. Oder es gibt auch eine sehr schöne Doku über die Rivalität zwischen DDR und BRD, 1974, ne, wo ja die DDR dieses Vorrundenspiel gewonnen hat bei der WM in Deutschland. Unsere Mannschaft 74 heißt das, auch ein fünfteilige Doku. Und ich finde schon, dass man über solche Dokumentationen, wenn dann Leute erzählen von damals, schon auch ein bisschen Geschichte und Gesellschaft mitbekommt.
Hast du total recht. Also ich will das auch nicht, das ist auch wirklich, das ist ein ganz persönliches Ding von mir, was ich mir selbst in den Kanon dessen, was mich interessiert, halt reinpacke und was nicht. Und da halte ich den Sport so ein bisschen raus, obwohl es immer wieder interessante Sachen gibt, die dann aber auch oftmals Themenaspekte triggern, die mich auch gesamtgesellschaftlich oder soziokulturell oder sowas interessieren. So wie damals diese Doku Schwarz Adler, die halt etwas über den Rassismus in unserer Gesellschaft erzählt. Und das macht ja auch Einigkeit und Recht und Vielfalt.
Genau.
Eine relativ kurze, die ist ja nur eine Dreiviertelstunde lang. Wie heißt der Regisseur?
Das war ja an einem Abend. Es gab, glaube ich, am 3.6. oder sowas, gab es so einen Fußball-EM-Schwerpunkt in der ARD. Und da lief erst die sehr spekulative Reportage von Esther Sedlacek, oder sie war sozusagen die Präsenterin, Deutschland, Fußball, Sommermärchen 2024, da reist sie so durchs Land und spricht dann mit so prominenten Leuten wie Nagelsmann und Toni Kroos, aber auch Annalena Baerbock oder dem Sänger da von, wie heißt der, Feine Sahne?
Fischfilet.
Also sie wollten praktisch so ein Stimmungsbild in Deutschland einfangen, kurz vor der EM. Das war das Primetime-Produkt, 20.15 Uhr und direkt danach kam praktisch die etwas sperrigere Reportage über den Rassismus im Fußball. Die hieß Einigkeit und Recht und Vielfalt von Philipp Avonou, also ein afrodeutscher Autor. Und wir hatten da, was hatten wir da für Protagonisten? Jonathan Tah ist ganz oft erzählt, also von der heutigen Spielergeneration, auch Stammspieler wahrscheinlich, sehr sicher in der EM-Elf. Und Gerard Asamoah war natürlich noch dabei und so, ne? Und es hat eben ein bisschen untersucht, ja, gibt es eben noch Rassismus im Fußball oder wie werden die, wird die Mannschaft, die ja sehr bunt geworden ist, die Deutsche so betrachtet? Und im Rahmen, und weil dieser Autor, wie gesagt, selber schwarz, im Rahmen seiner Recherchen, wenn er mit normalen Leuten gesprochen hat, eben auch gern mal solche Sätze zu hören bekommen hat, wie ja, spielen zu wenig Weiße bei uns und so, haben sie dann halt der WDR, der den Film produziert hat, eine Umfrage gemacht zu solchen Fragen. Und da kam dann halt dieses Ergebnis raus, die Frage, fänden Sie es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen? Und das haben 21% der Befragten bejaht. Und diese Umfrage ist ja dann auch sozusagen sehr groß ausgebreitet worden, was dann zu dieser Pressekonferenz mit Kimmich und Nagelsmann geführt hat, wo dann der Nagelsmann, glaube ich, gesagt hat, diese Scheißumfrage.
Ich habe das erst in dieser Dokumentation kennengelernt oder erfahren, dass es nicht einfach eine Umfrage des WDR war, die aus dem Nichts kam, sondern dass er so nach einer halben Stunde von ungefähr 45 Minuten sagt, und deshalb haben wir uns gedacht, wir fragen jetzt einfach mal die Leute im Land, was die eigentlich davon halten, dass so viele schwarze Nationalspieler spielen oder auch nicht schwarze Nationalspielerinnen oder nicht so in die sechste Generation Germanen zurückführbare Spielerinnen und Spieler in beiden Nationalteams. Und das basiert also auf dieser Geschichte, wo dieser Philipp
Avonou, glaube ich, ja.
Davon erzählt, wie Schwarze oder POC oder irgendwie anders mit anderen Migrationshintergründen Spieler und Spielerinnen in die Nationalteams reinkommen und wie die da eigentlich behandelt wurden, also insbesondere an den Beispielen von Gerard Asamoah und Jonathan Tah. Und von daher war das für mich gar keine so an den Haaren herbeigezogene Umfrage, die sie da gemacht haben. Das wurde dann aber in den Medien, in Anführungszeichen, so dargestellt, als wenn der WDR einfach mal durch die Gegend gelaufen wäre und gesagt hätte, wir machen jetzt mal eine Umfrage dazu.
Wir wollen mal ein bisschen Wasser in Wein gießen, der EM-Vorfreude.
Ja, oder Öl ins Feuer.
So wurde es praktisch im Kreise der Nationalmannschaft aufgenommen.
Ja, ich habe die dadurch mit ganz anderen Augen gesehen, aber es ist aber auch nur ein Aspekt dieser Serie. Ich fand dieser Dokumentation. Ich fand Einigkeit und Recht und Vielfalt sehr, sehr interessant, sehr einfühlsam gemacht und auch sehr erhellend, weil da so ein Satz gefallen ist, wie, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, es war ein Wissenschaftler, es war Teil einer Studie, wo es hieß, nach der WM 2006 war der Patriotismus mitnichten irgendwie fröhlicher und fluffiger und ein bisschen fähnchenhafter, sondern die Einstellungen in Deutschland sind danach nationalistischer und rassistischer geworden. Und zwar unmittelbar
nach dem Sommermärchen,
an diese WM. Das heißt, das Sommermärchen, das wir uns erzählt haben, war echt eins mit richtig, richtig bösen Hexen und fiesen Zauberern anscheinend, so, weil das war nicht alles Heidi-Dei. Und deswegen, das, was du sagst, kriegt dadurch nochmal eine andere Gewichtung. So, wenn man so eine gewisse Distanz legt zwischen das Ereignis und die Dokumentation, können da wirklich sehr, sehr kluge Analysen bei rauskommen, die was über das gesellschaftspolitische Klima eines sportlichen Ereignisses sein. Das muss ja auch nicht Fußball sein, kann ja auch Tennis sein oder sonst was. So. Ja. Das kann schon passieren. Trotzdem habe ich immer, ich fremde immer mit diesem Thema.
Also es ist irgendwie, konnte ich beide Seiten so ein bisschen verstehen. Also ich kann auch verstehen, dass jetzt die Leute, die an diesem von der sportlichen Seite her wie Nagelsmann versuchen, wirklich eine gute Stimmung und eine dynamische Geschichte dazu entwickeln, auch eine Offenheit, also sprich Stichwort Sommermärchen, dass die natürlich das nicht so toll finden, wenn jetzt gerade so eine Studie veröffentlicht wird. Auf der anderen Seite muss das Land, muss auch der Fußball so eine Studie aushalten. Ich glaube, es war bei Spiegel Online, war irgendwie so ein Kommentar zu, da hieß es, das Problem ist nicht die scheiß Umfrage, das Problem sind die scheiß Einstellungen.
Ja, ganz genau.
Und so auf das kann man es letztendlich runterbrechen. Ne?
Ja.
Ich fand auch, das ist eine sehenswerte Dokumentation, genauso wie zum Thema, wenn man dann noch tiefer einsteigen will, Schwarze Adler immer noch ein sehr sehenswerter Film ist, kann man derzeit bei Magenta TV sehen. Und es war ganz witzig, ich habe gestern ein Interview mit Sönke Wortmann gemacht, also dem Macher von nicht nur vom Wunder von Bern, sondern auch von Deutschland ein Sommermärchen, wo er mir gesagt hat, ja, wenn er da irgendwie auf diesen Begriff Sommermärchen, was ja eher über den Film, also es war ja die Abwandlung von Heinrich Heine, Wintermärchen, wenn er darauf irgendwelche Lizenzen gekriegt hätte auf die Wortschöpfung, da wäre er ein reicher Mann. Aber wir haben nochmal über seine Doku damals gesprochen. Er war ja tatsächlich 2006 bei diesem Sommermärchen, also ein Ein-Mann-Filmteam. Er war nur mit der Kamera dabei in der Kabine bei der Mannschaft von Klinsmann und Löw damals. Während ja heute diese Fußball-Dokus, haben wir auch drüber gesprochen, mit riesem Aufwand und Riesenteams und diese All-or-Nothing-Reihen, wo dann Teams über eine Saison begleitet werden. Riesenaufwand und natürlich alles normalerweise abgenommen und bis ins Detail ein Werbefilm. Er meint, es wird ihn heute nicht mehr interessieren, diese Art von Filmen. Und ich fand es ganz witzig. Ich musste ihn natürlich auf diese All or Nothing, die deutsche Nationalmannschaft in Katar, ansprechen, weil ich ihn fragen wollte. Ich meine, Sie haben so einen Film gemacht 2006. Wie konnte es denn dazu kommen, dass der DFB so ein Desaster in seine eindringen lässt? Und er meinte so, ja, weiß er auch nicht. Er hat den Film nicht gesehen. Also er hat sich den Film nicht angeguckt. Und ich habe gesagt, ja, oh, das müssen Sie, also wir haben es gesiezt, das müssen Sie aber mal machen, weil das ist wirklich, ich kenne kein Dokument des Scheiterns einer Fußballgemeinschaft und eines Trainers, was so intensiv, ungewollt natürlich,
ja,
wir haben ja auch einen Podcast über diesen Film gemacht hier. Und dann meinte er, ach ja, wenn das so ist, dann gucke ich mir das doch mal
an. Jetzt sofort an, hat er gesagt.
Genau.
Der Sönke.
Ja, ich hatte ihm auch noch gebeten, uns hier einen Tipp zu geben, aber da es so knapp war, weiß ich nicht. Falls der Tipp noch kommt per Sprachnachricht, werde ich ihn einfach an das Ende dieses Podcasts heranhängen. Da können wir nämlich sagen, wir hatten Sönke Wortmann
immerhin, ja,
zu Gast.
Ich habe aber auch keine, wenn du das Thema Tipps ansprichst, ich habe jetzt auch keine Tipps oder sowas.
Ja.
So, guckt euch unbedingt mal diese Sportdokus an oder sowas. Also diese Einigkeit und Recht und Vielfalt, die ist echt sehenswert und die läuft gerade, die ist kurz, die gibt einen guten Einblick in die Situation, in der wir uns hier fußballerisch, aber auch gesellschaftlich befinden. So, die ist halt richtig schmerzhaft teilweise. Man sieht insbesondere den Jonathan Tah und Gerard Asamoah dabei, wie sie sich Bilder aus der Zeit angucken, wo der Rassismus noch richtig laut war. Heute ist er ja ein bisschen subtiler, wird wieder lauter.
Ja, es gibt viele Ausschnitte, da musste ich dann dran denken, weil in der Zeit war ich auch schon sehr oft im Stadion, ne? Aus den frühen 90ern, gerade auch im Osten, als die Bananen geworfen sind und Neger raus und so weiter, als richtig gefährlich teilweise war, auch für schwarze Spieler überhaupt in diese kleinen, engen Stadien reinzugehen. Das ist schon nochmal ganz interessant und auch bestürzend, das nochmal zu sehen.
Ja, und Jonathan Tah ist eine Sensation. Das ist ein so reflektierter...
Das ist ein schlauer Typ.
Ja. Das ist ein richtig schlauer Typ. Ich sag's jetzt hier so kleiner Disclaimer. So, der war am selben Gymnasium wie mein Sohn in Hamburg-Altona.
Ist ein Hamburger, ne?
Ja. Hat jetzt nichts mit dem Gymnasium zu tun, glaube ich, so, aber das ist echt ein schlauer Typ. Der aber gleichzeitig sehr empathisch ist und seine Intelligenz, seine soziale und seine gebildete Intelligenz mit seiner Empathie in richtig gute Aussagen packt. So. Also ja. Jonathan ist einer von uns.
Gut, dann vielleicht zum Abschluss, weil ich da mich so intensiv mit beschäftigt habe. Die besten Sachen, die man momentan zu Fußball gucken kann, ich finde ja die beste Fußballdokumentation tatsächlich, ich habe sie auch relativ spät erst entdeckt, ist Sunderland Till I Die, diese Sunderland-Reportage.
Ja, hatten wir.
Bei Netflix, wo jetzt praktisch nach einer langen Pause zwischen der zweiten und der dritten Staffel nochmal Anfang dieses Jahres wohl der Abschluss gefunden wurde bei Netflix. Also gibt kein besseres Doku darüber, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Welcome to Wrexham, Disney Plus haben wir auch schon, ist auch sehr charmant, haben wir schon drüber gesprochen. Dann diese ganz tolle Dokumentation Trainer, Ausrufezeichen, die ganz lang überall im Streaming waren. Derzeit ist sie überall rausgenommen, ist 10 Jahre alter Film von Aljoscha Pause, übers Grimme-Preis nominiert, übers Trainergeschäft. Und vielleicht noch der ganz großartige Dokumentarfilm über Diego Maradona bei RTL Plus. Diego Maradona heißt er, von Oscar-Gewinner Asif Kapadia. Das sind so die besten Fußballfilme, die man momentan meiner Meinung nach kriegen kann. Ansonsten werden wir wahrscheinlich viel, also ich werde wahrscheinlich viel Live-Fußball gucken jetzt in den nächsten Wochen.
Ich weiß noch nicht genau, ich gucke schon auch was, aber ich gucke es nicht durch so. Aber ich muss hier jetzt, wo wir jetzt gerade hier im Listicle sind, muss ich nochmal kurz einmal auf unsere vorige Folge rekurrieren, nämlich auf unsere Best-ofs der besten Musikdokus. Ja. Da muss ich Asche auf mein Halt, mea culpa, was sagt man da? Ich war zu weiß und zu männlich und habe wirklich einen wahnsinnig wichtigen Aspekt der Musik-Doku-Szene vernachlässigt, nämlich Hip-Hop.
Wir haben wenig Hip-Hop
drin. Habe ich erst, als ich hier saß mit Natascha und die, habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keinen Hip-Hop dabei. Und es gibt so, ich meine, Beat Street oder Whole Train. Es gibt so eine unglaublich gute Doku über Hip-Hop oder Sprechgesang in der DDR. So, und das tut mir wirklich leid. Ich bin echt ein schlechter Podcaster, dass mir das nicht aufgefallen ist. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und wenn wir nochmal so eine Liste machen, dann werde ich umfänglicher recherchieren.
Aber wie wir es schon in dem Podcast selbst gemerkt haben, wenn man schon ein paar Jahrzehnte Film oder auch Musik oder Musikfilme verfolgt, es gibt dann so ein paar Blindspot-Sachen, die man mal ganz toll fand und die einem dann gerade nicht einfallen.
Ja, aber Hip-Hop zu vergessen, wie lächerlich ist das denn?
Ich habe den Hip-Hop vergessen.
Ich bin,
Jan Freitag hat den Hip-Hop
vergessen. Es tut mir so leid.
Genau. Ja, falls ihr Lust habt, zwischen WM bzw. EM, zwischen Fußball dann doch mal wieder was über ein paar andere Formate zu erfahren, was so im Serienbereich oder auch im Filmbereich Neues gibt, dann hört euch unsere nächste Folge an. Die wird am 28.06. erscheinen, die neue, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Wir freuen uns, und das ist wirklich wichtig, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vor allem bewertet. Relativ schnell gemacht und uns hilft das dann sehr, sehr weiter, wenn ihr bei Spotify, Apple Podcast und Konsorten einfach mal ein paar Zeilen zu unserem Programm, was wir mit viel Aufwand und Leidenschaft für euch machen, hinterlasst. Ansonsten gibt es unsere Themen immer vorab und auch ein bisschen nachbereitet bei Instagram, bei Facebook. Gerne beantworten wir auch eure Fragen und freuen uns über Anregungen per Mail unter fernsehpodcast@web.de. Dann würde ich sagen, Jan, sind wir heute raus.
Ja, schönen Fußball wünsche ich euch, wenn ihr Bock drauf habt.
Genau, und einen schönen Sommer und bis zum 28. Juni. Macht's
Adios.
Gut. Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.